Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flotho am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Und im Mittelpunkt steht ein ganz besonderer Saft. Der Begriff ist ja aus Literatur und Liedgut bekannt. Blut ist nicht nur mit der Figur eines Dracula, sondern auch mit der schönen Prinzessin Turandot, etwa in der gleichnamigen Puccini-Oper, verbunden. Die Lösung eines der drei Rätsel, um nochmal auf die Oper einzugehen, die den Freiern dort gestellt wird, die besteht genau in diesem Wort, in dieser Antwort, das Blut. Blut selbst ist Flüssigkeit, Plasma, also aus zahlreichen Eiweißstoffen sowie roten und weißen Blutkörperchen und den für die Gerinnung bedeutsamen Blutplättchen, den Thrombozyten. Und die jeweilige momentane Zusammensetzung lässt sich zu bestimmten Anteilen oder in ihren Anteilen untersuchen. Das ist aber nur eine Momentaufnahme, die sich auch rasch ändern kann. So ein Blutbild spielt eine wichtige basisdiagnostische Rolle. Und da gibt es entweder die beruhigende Auskunft nach der Blutabnahme und der Durchsicht dann bzw. der Analyse, Ihr Blutbild ist in Ordnung. Oder aber es gibt die Rückmeldung, Sie haben das vielleicht schon auch mal gehört, es ist nicht ganz in Ordnung. Und darum soll es im heutigen Schwerpunkt gehen. Mein Blutbild ist nicht in Ordnung. Und wir sprechen über Ursachen und weitere Maßnahmen. Was heißt das? Was kann dahinter stecken? Und auch, wann sind welche Zusatzuntersuchungen angezeigt und von diagnostisch weiterführender Bedeutung? Mehr also im weiteren Verlauf der Sendung dazu. Und jetzt stelle ich Ihnen gern den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vor. Er kommt aus Düsseldorf. Er ist schon zu vielen anderen Themen über Blut- und Krebserkrankungen unserer Studioexperte gewesen. Wir waren auch schon mal live bei ihm in der Klinik, nämlich damals zum Thema Stammzelltransplantationen zu Gast. Professor Rainer Haas ist Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. Herzlich willkommen, Herr Professor Haas.
Ja, herzlichen Dank.
Was heißt das eigentlich, ein Blutbild machen? Was genau wird dabei untersucht? Was versteht man darunter?
Die einfachste Form, ein Blutbild zu machen, ist maschineller Natur. Dafür gibt es schon seit vielen Jahren sehr präzise funktionierende Analysegeräte, die die Auftrennung der einzelnen Zellkomponenten, die Sie nannten, die roten Blutkörperchen, Erythrozyten, die weißen Leukozyten und die Blutplättchen in ihrer auch Normalverteilung, in ihrer Größe, in ihrer Gestalt recht gut wiedergeben. Das ist sehr einfach, das ist eine Sache von wenigen Sekunden. Der nächste Schritt wäre dann, die einzelnen Komponenten sich genauer anzuschauen, und zwar mit Hilfe eines Mikroskops. Etwas aufwendiger, weil zuvor Ausstriche, Blutausstriche dann angefärbt werden müssen. Es erlaubt dann aber eine sehr detaillierte Analyse der einzelnen, vor allen Dingen weißen Blutkörperchen, die ja eine große heterogene Gruppe von Abwehrzellen darstellen.
Ganz unterschiedlich. Damit beschreiben Sie aber dann schon das Feld von Spezialuntersuchungen, die nicht überall und nicht selbstverständlich auch in diesen Großlaboren möglich sind, sondern die eben halt doch Kliniken vorbehalten sind. Oder ist das nicht richtig?
Ja, die Großlabore sind mittlerweile in ihrer Analytik auch schon so weit, dass sie, wenn durch den maschinellen Ausdruck etwas Pathologisches, etwas Krankhaftes angezeigt wird, dann in der Lage sind, diese, nennen wir es mal per Hand, diese Feinauswertung schon zu machen. Also das ist nicht mehr nur Spezialistentum.
Früher gab es in den Kliniken, in den inneren, der inneren Medizin, auch der allgemeinen inneren Medizin, in den Laboratorien MTAs, medizinisch-technische Assistentin meist, die dann doch über eine spezielle Expertise verfügten und wo auch die ganze Klinik nachhörte, wenn die da etwas sagten. Gibt es die heute auch noch?
Ja, die gibt es, ist natürlich wie bei vielen Berufen eine aussterbende Spezies, weil man auch wirklich konzidieren muss, dass die Entwicklung in der Bildanalytik auch, nennen wir mal großes Feld, digital, Pattern Recognition, da auch fortschreitet. Das ist wie auf allen Feldern, dass eben die Frage ist, wo ist noch der Mensch mit seinem Spezialistentum unabdingbar und wo beginnt allmählich intelligente Machinery, diesen zu ersetzen. Ich glaube, wir bewegen uns da tatsächlich momentan auf so einer Transitstrecke.
Wenn wir mal auf die einzelnen Komponenten zu sprechen kommen, ab wann wird welches Ergebnis so, dass Sie anfangen würden, in der Praxis jetzt, nicht als Spezialkliniker, die Augenbrauen hochzuziehen? Gehen also Sie die mal einzeln durch.
Die häufigste Abnormalität, eine Verminderung des Hämoglobins, also des roten Blutfarbstoffes. Und das ist
mit dem die roten Blutkörperchen beladen
sind. Richtig, und die ja natürlich entscheidend sind für den Sauerstofftransport, für die Energieversorgung all unserer Organe. Und eine isolierte Anämie, das heißt nur eine Verringerung der Erythrozyten, der roten Blutkörperchen, bei normaler Zahl der Weißen, bei normaler Zahl der Thrombozyten, spricht fast immer für einen vom Knochenmark unabhängig reaktiven Prozess. Also eine Entzündung, ein Eisenmangel, ein Baustoffmangel, ein Vitaminmangel, B12, Folsäure.
Auch mal was Genetisches unter Umständen?
Ja, in den Fällen, die jetzt genetischer Natur sind, haben wir meistens dann allerdings diese Problematik bereits im Kindes- ja. oder Jugendalter.
Und permanent dann das ganze Leben
und
durch.
Permanent, ja. Die klassischen Mittelmeer-Thalassämien, ja. Oder auch im Schwarzafrikanischen die Sichelzellanämien. Das sind ganz klare Kindererkrankungen, die quasi schon mit der Geburt dann je nach Schweregrad manifest werden.
Aber bei allen anderen jetzt genau nochmal hingehört, Sie haben es ja gesagt, ist das ein Prozess, wenn das isoliert ist, der nicht primär oder der nicht im Knochenmark sitzt, sodass man sagt, genau. Hier bahnt sich irgendetwas an, was in Richtung Leukämie oder andere Veränderungen, die bösartig sind, geht, sondern das ist etwas, was reaktiv auf Entzündung und anderes ist.
Genau, weil natürlich das Knochenmark genau in Mitleidenschaft von Entzündungsprozessen, die den ganzen Körper nehmen, rheumatisches Fieber, nehmen wir andere chronische Erkrankungen,
auch Viruserkrankungen.
Da ist das Knochenmark im Grunde auch ein Effektororgan, was reagieren muss, was in Mitleidenschaft gezogen wird, aber nicht genuin in seiner Stammzellkomposition oder in seinem Stammzellpool betroffen ist.
Das heißt, da geht Ihre Augenbraue auch entspannt runter.
Das würde ich so nicht sagen, weil es ist natürlich ein Auftrag, dann nach den Ursachen zu gucken.
Wo gucken Sie denn als erstes hin, wenn jetzt so jemand kommt und Sie sagen, nee, Knochenmark wird das wahrscheinlich nicht sein?
Also der erste Blick ist tatsächlich auf diesen einfachen Ausdruck des Blutbildes, weil wir da sogenannte Färbeindizes, also Aussagen über Einzelerythrozyten bekommen, wo man ganz klar teilen kann, Mikrozyte, kleine, rote.
Also wie sehen die aus?
Genau. Und die Frage, wie die aussehen oder pathologisch aussehen, ist dann schon wieder gewissermaßen der Weg zu einer Differentialdiagnose. Kleine, wenig gefärbte, wenig hämoglobinbeladene, klassischer Eisenmangel in der allergrößten Mehrzahl. Ja. Große, aufgetriebene, schlecht sich geteilt habende Ausdruck oft des Vitamin B12-Mangels. Das heißt, allein schon aus diesem 1 Euro noch was Blutbild können Sie relativ schnell bestimmte Fährten, bestimmte differentialdiagnostische Pfade aufmachen und dann entlang dieser mithilfe von dann auch Befragung, Anamnese, wie schnell haben sich auch dann Symptome entwickelt, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Ernährungsbedingungen, Reise, Frage von Entzündungszeichen, Fieber. All das ist dann natürlich eine Recherche, die über das reine Abfragen von Parametern wichtig wird, um dem Problem sich zu nähern.
Mal unterstellt, die würden unauffällig aussehen, dann würden sie natürlich die Befragung, also die würde ganz wichtig sein, also was war, wo Urlaub gemacht, wo sich aufgehalten, wann Fieber gehabt und dergleichen. Was kommt dann für eine weitere Anforderung? Welche Werte, was würden Sie da beispielsweise dann weiter anfordern?
Dann würden wir auf jeden Fall in die serologischen Untersuchungen gehen, das heißt nicht die korpuskulären, die zellulären Bestandteile begucken, sondern eben Entzündungsparameter abfragen. Früher war es die klassische Blutsenkungsgeschwindigkeit, heute ist es das CRP. Man würde
Eiweiß, was?
Genau, was als Reaktion auf Infektion von der Leber vermehrt produziert wird. Wir würden natürlich gucken, wie ist der Eisenstoffwechsel? Also wie sind der Eisenspiegel? Wie ist das Speicherprotein, Ferritin? Also jetzt würde die Suche sich ausdehnen, auch auf die serologischen Wege.
Mein kluger Hausarzt sagt immer, Infektion frisst Eisen. Das heißt also
Eisen. Ja, es frisst es im Grunde nicht, sondern es verschiebt das verfügbare Eisen in das Depot Leber. Da bleibt es dann natürlich für die essentielle Blutbildung ein Stück weit dann unzugänglich. Also richtig ein Fressvorgang.
Es ist ein Verschiebevorgang
in die Depots.
Jetzt haben wir über die roten Blutkörperchen gesprochen. Ja. Lassen Sie uns über die anderen Bestandteile, die korpuskulären Bestandteile, also die
zweithäufigste sind sicherlich Veränderungen der weißen Blutkörperchen und da ganz führend eine Vermehrung, eine Leukozytose. Und da kann man bei Werten, die jetzt 20.000 um mal eine Marke zu nennen, nicht überschreiten, sagen, das sind in der Regel immer reaktiver Natur, schwere Septikämien, schwere auch Pneumonien, Infektionen der Nebenhöhlen, bakterielle Infektionen, gleich an welchem Orte, sind gewissermaßen Triggerfaktoren, um aus dem Knochenmark die Abwehr zu mobilisieren, die ja dann notwendig gebraucht wird, um die Entzündung zu überwinden.
Die wird auch tatsächlich gebraucht. Das ist keine vergebliche Mühe des Körpers, sondern nein. Die ist dringend
das
wichtig
und auch effektiv. Das ist eine Abwehrarmada, die da über den Blutweg in Gang gesetzt wird, relativ kurze Passagezeiten und dann gehen diese Leukozyten an den Ort des Geschehens, führt dann oft wenige Minuten für den Fressvorgang, in dem Fall für den Fressvorgang, was eben Fremdmaterial, Bakterien anbelangt. Und insofern ist es eine enorme Ad-hoc-Leistung des Knochenmarks, wenn solche Alarmzustände tatsächlich dann auftreten.
Ja, also da haben Sie alleine aus der Quantität, aus der Zahl einen Hinweis, in welche Richtung das wohl vermutlich gehen wird. Ja. Sie haben gesagt, es gibt ja unterschiedliche Arten von weißen Blutkörperchen. Ist aus der Verteilung auch noch etwas zu entnehmen?
Unbedingt, und zwar die Hauptträger der Sofortantwort sind die weißen Leukozyten mit Granula, die Granulozyten. Das sind die
Folge. Die sehen so aus unter dem Mikroskop.
Ja, unter dem Mikroskop sind die mit kleinen Vesikeln vollgepackt. Darin sind die Enzyme, die Verdauungsenzyme, um dann nach Einkreisen des Erregers und letztlich Phagozytose aufnehmen, diese Zerstörung der Bakterien zu machen. Mhm. Und die sind sofort rasch mobilisierbar. Das sind im Grunde wenige Minuten, wo aus Speichern in den Randsinus im Knochenmark, in der Milz, relativ schnell Milliarden von Zellen dann zur Verfügung gestellt werden.
Das sind ja immer Größenordnungen, ne? muss man sich mal das vorstellen. Das ist ja unglaublich. Ja. Wenn es andere Fraktionen von diesen Weißen sind, worauf deutet das hin?
Dann können durchaus auch Lymphozytäre, also sprich der Gruppe der T- oder B-Zellen, wenn Virusinfektion, klassisch die Mononukleose, diese Küsschenkrankheit, pfeifersches Drüsenfieber,
Ein
relativ hohen Anteil aktivierter Lymphozyten. Eine ganz andere Gruppe von Abwehr, aber auch hocheffizient.
Wir werden über die dritte Gruppe, nämlich die Thrombozyten, noch sprechen. Wir wollen jetzt einfach noch mal in die spezialisierten Untersuchungen gehen. Was wird nämlich konkret gemacht, wenn es Auffälligkeiten gibt, die sich eben nicht ohne weiteres erklären lassen? Dann wird genauer geschaut, was los ist, nämlich auch im Knochenmark, dem Zentrum der Bildung dieser verschiedenen Blutkörperchen. Alltag ist das für Sie in einer hämatologischen Spezialklinik. Genau den durfte mein Kollege Martin Winkelheide in Ihrer Klinik, Professor Haas, nämlich verfolgen, am Beispiel nämlich einer konkreten Krankheitssituation.
Mein Name ist Germing, Ulrich Germing. Ich bin stellvertretender Direktor der Klinik für Hämatologie hier.
Wir haben hier einen Patienten, der ist 1948 geboren und ist mit einem Mangel an Blutzellen beim Hausarzt auffällig geworden.
Und dann hat der Hausarzt gesagt, okay, jetzt muss mal sozusagen der Spezialist drauf gucken. Und Sie haben noch weitere Laborwerte wahrscheinlich?
Das ist jetzt für mich auch neu, den Fall kenne ich nicht, den Patienten kenne ich auch nicht, weil wir nur Blut und Knochenmark zugeschickt bekommen haben von dem Patienten. Ich sehe aber in der Latte der Laborwerte, dass man nicht einfach aus diesen Laborwerten schließen kann, was das Hauptproblem des Patienten ist.
Und hier sind so 2, 4, 6 Glasplättchen, die haben unterschiedliche Farben.
Das flüssige Knochenmark wird am Beckenkamm gewonnen und ausgestrichen. Und dann kommen sie ins Labor und werden dann mit verschiedenen Färbemitteln angefärbt, damit wir die Zellen unter dem Mikroskop erkennen können.
Hier sind noch 2 Glasplättchen, die so dicker aufgestrichen sind. Was ist das?
Das sind auch wieder ein ungefärbtes und ein gefärbtes Blutausstrichplättchen.
Welches Plättchen legen Sie zuerst unter das Mikroskop?
In jedem Fall immer erst das Blut. Und das lege ich jetzt unter das Mikroskop und schaue mir jetzt die einzelnen weißen Blutkörperchen an. Ich sehe hier zum Beispiel eine Zelle, die hier im normalen Blut nicht zu finden ist, niemals zu finden ist. Das ist ein weißes Blutkörperchen, eine unreife Form des weißen Blutkörperchens. Unreife Kerne sehen groß, rund und ungestaltet aus.
Erkenne ich das auch?
Die rechte Zelle ist größer und hat einen sehr großen, fast rund anmutenden Zellkern, der einen Großteil des Zellinneren ausmacht. Und diese rechte Zelle ist unreif, hat im normalen Blutbild nichts verloren. Das ist eine sogenannte Leukämiezelle.
Okay, das sind jetzt eine der 4 Plättchen. Sie nehmen jetzt die violett gefärbte.
Und da schaue ich jetzt mal rein. Wir sehen viele Zellen im Knochenmark hier. Das heißt, die Menge dessen, was das Knochenmark produziert, ist normal. Und jetzt müssen wir uns auf die Vorläufer der drei Zellreihen, die wir im Blut haben, konzentrieren. Die Vorläuferzellen der Blutplättchen, die reifen ebenfalls nicht aus.
Sieht eher aus wie ein Zellhaufen als eine einzelne Zelle.
Ja, ist aber eine einzelne Zelle. Im nächsten Schritt wenden wir uns jetzt den Vorläuferzellen der roten Blutkörperchen zu. Dafür brauchen wir ein bisschen Öl und eine stärkere Vergrößerung. Und in der Mitte, ganz in der Mitte, ist jetzt eine Zelle eingestellt, deren Kern zerrissen ist.
Wo der Zellkern so ein bisschen mehrfach eingeschnürt ist.
Ja. Die ist auf dem Weg, sich selber abzuschalten.
Also statt auszureifen, gehen die kaputt.
Ganz genau, die gehen kaputt. Und wir wenden uns jetzt der dritten Zellreihe zu. Das sind die Vorläuferzellen der weißen Blutkörperchen.
Oben am rechten oberen Bildrand, glaube ich.
Das sind unreife Zellen der weißen Blutkörperchen. Das ist der nächste Schritt. Wir müssen schätzen, wie viel Leukämiezellen in diesem Knochenmark drin ist. Dafür haben wir hier so eine Zellmaschine, da kann man drauf tippen. Und jetzt werde ich auch in diesem Areal die Leukämiezellen zählen. Und jetzt lasse ich mir anzeigen, ich habe jetzt hier 17% von 300 Zellen Leukämiezellen gezählt. Ein Patient, der leider eine sogenannte Präleukämie hat, das ist eine Vorform der Leukämie. Der Patient wird, wenn man ihn nicht behandeln würde, in Bälde eine akute Leukämie entwickeln und an der versterben. Und das müssen wir natürlich verhindern, indem wir uns überlegen, was machen wir für weitere Diagnostik, um ihm dann eine passgenaue Therapie anbieten zu können.
Da wurde Knochenmark beguckt. Mhm. Im Knochenmark wird ja gebildet und dann müssten doch auch ganz junge Formen in entsprechender Menge auch da sein. Insofern, wieso ist so eine Zelle mit großem Kern schon eine Leukämiezelle? Die müsste doch eigentlich so als Vorstufe auch da sein.
Ja, völlig recht. Es ist in der Tat eben nicht nur ein qualitatives Phänomen, solche Zellen zu sehen, sondern natürlich ein quantitatives. Das normale Knochenmark enthält auch zwischen 3 bis maximal 5% solcher unreifer Stammzellen, aus denen ja lebenslang die ganze Blutbildung sich immer wieder regenerieren muss. Nur bei der Leukämie sind es dann nicht diese maximal 5, sondern 80 oder 90%, die aber nicht mehr normal reguliert sind. Ihr Eigenleben führen und das normale Knochenmark quasi auslöschen.
Professor Rainer Haas, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie, klinische Immunologie des Universitätsklinikums Düsseldorf, hat Ihre Fragen gesichtet zu unserem Schwerpunktthema Mein Blutbild ist nicht in Ordnung, über Ursachen und weitere Maßnahmen, und ist jetzt auch mit einer Reihe von Fragen hier schon zurückgekehrt. Es gibt eine ganz einfache Frage: Wo macht man denn ein solches Blutbild? Tatsächlich, diese Frage ist gestellt, wir müssen die beantworten, wenn sie gestellt ist.
Also die übliche Form ist bei dem vertrauten Hausarzt, der dann auch im Absprache die Richtigkeit der Entscheidung dann gewissermaßen trifft und meistens sehr eng kooperiert mit seinen entsprechenden Labors, Laborgemeinschaften. Also der direkte Weg zu einem Labormediziner gibt es theoretisch auch, ist aber eher unüblich.
Es gibt eine Hörerin aus Münster. Das wäre die erste Hörerin, die wir heute zu diesem Schwerpunktthema haben. Schönen guten Tag nach Münster.
Hallo, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Ihre Frage bitte.
Ja, erstmal danke, dass ich fragen darf. Es geht um meine Tochter, die ist 40 Jahre. Da besteht ein großer Kinderwunsch. Sie hat schon ein Kind von 5 Jahren und ist jetzt wieder schwanger geworden, zur 10. Woche. Und als die Schwangerschaft festgestellt wurde, wurde eben das Blut untersucht und da wurde ein Eisenmangel festgestellt. Und jetzt am Wochenende ist die Frucht abgegangen. Also die Frage, kann das jetzt was mit dem Eisenmangel zu tun haben? Und vor allem der Kinderwunsch, der besteht ja weiter. Was kann sie jetzt machen, damit eben das Eisen substituiert wird? Also ich habe viele Mediziner um mich, aber das sind alles keine Hämatologen. Und ich weiß nur, dass sie da eben als Medikation Tadiferon als Tabletten verordnet bekommen hat. Da sagte mir aber jetzt ein Bruder, das würde so wenig resorbiert werden, das würde nicht viel bringen. Und er meinte, da gäbe es eine kleine Infusion, die heißt Fair-Inject.
Ja.
Und also wir wissen jetzt gar nicht mehr, was wir machen können.
Ich denke, die Frage ist ganz genau angekommen. Sie ist beim Hämatologen angekommen, Professor Haas.
Also grundsätzlich ist natürlich die Schwangerschaft mit einem Mehrbedarf an Baustoffen, zudem dann natürlich auch Eisen, für den werdenden neuen Organismus notwendig. Die Vorsorgeuntersuchung, die schwangerschaftsbegleitenden Untersuchungen stellen ja auch ganz genau fest, wie hoch ist aktuell Eisenspiegel. Und offensichtlich ist er auch versucht worden, entsprechend zu kompensieren, so denn er vorlag. Ein Zusammenhang zwischen einem mehr oder weniger ausgeprägten Eisenmangel und Fehlgeburt wäre mir jetzt als wissenschaftlich hinterlegt nicht geläufig. Also insofern mag hier eine Assoziation sein, die aber jetzt nicht eine Kausalität hat und meines Erachtens auch nichts vorhersagen lässt, bei einer weiteren Schwangerschaft nochmal so eine Fehlgeburt zu erleiden. Man wird dann sicherlich bei Feststellung einer weiteren Schwangerschaft alles tun, um eine adäquate Anhebung des Eisenspiegels auch dann mit intravenösen Injektionen oder Kurzinfusionen dann zu ermöglichen. Aber den Zusammenhang zurückblickend sehe ich so nicht.
Muss man denn unter Umständen noch ganz andere Werte auch mit untersuchen, wenn ein solcher Eisenmangel besteht, dass man sicher sein kann, dass man durch die Zufuhr von Eisen in geeigneter Weise da helfen kann?
Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, Herr Flotow. Mein Chef sagte immer, Eisenmangel ist keine Diagnose, sondern ein Symptom, was dann eigentlich alle Alarmglocken dann läuten lassen sollte, weiterzusuchen, was die Ursache dafür ist. Denn in höherem Lebensalter, jetzt völlig ungeachtet des gerade beschriebenen Falls, sind die Tumorerkrankungen des Magen-Darm-Traktes mit einem chronischen Blutverlust assoziiert, was dann à la longue natürlich auch zu einer Eisendepletion führt, zu einer Eisenmangelanämie, die dann, wenn nur im Grunde Ersatz, nur das Fehlende zu substituieren, gänzlich an der eigentlichen Problematik vorbei wäre. Also Eisenmangel heißt immer nachdenken nach Ursachen, Ursachenfindung.
Ja, und andere Werte, beispielsweise das Protein, was Eisen transportiert und so etwas,
richtig,
das muss auch alles mitgeguckt werden.
Den gesamten Eisenspiegel abbilden durch dieses serologische Paket.
Und wenn man dann sicher ist, woran es liegt, kann man dann zuführen.
Im Grunde muss man tatsächlich, ein fürchterlicher Begriff, aber den Versuch machen, alles andere an organischen Ursachen auszuschließen, um dann zu sagen, okay, es mag eine inadäquate Zufuhr von Eisen sein, was dann ernährungstechnisch kompensiert wird.
Aber die Hörerin aus Münster hat in Bezug auf die von ihr ja gestellten Fragen eine wichtige Wegweisung bekommen. Alle guten Wünsche nach Münster. Ja. Aus Bremen, wir haben noch ein wenig Zeit bis zu den Nachrichten, mit der Bitte um eine kurze Fragestellung. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag aus Bremen. Bei normalen Untersuchungen hat der Hausarzt eine Erhöhung von Gamma-GT-Werten festgestellt und erhöhten Bilirubin-Werten. Das wurde dann wiederholt getestet und eigentlich immer wieder auch erhöhte Werte festgestellt. Der Facharzt, der mich dann untersucht hat, hat also durch Ultraschall keine Vergrößerung der Leber oder Milz oder was feststellen können. Die sind alle so ein bisschen ratlos. Alkohol trinke ich so gut wie gar nicht. Also wo können da noch Ursachen sein?
Es ehrt mich Ihre Frage. Ist etwas außerhalb der Blutbildungsgeschichte, sondern bewegt sich eigentlich genuin auf dem Leberfeld. Gamma-GT und Bilirubin sind Galle und Gallewegs anzeigende Stoffe, die im Zusammenhang mit Blut oder Bluterkrankungen nichts zu tun haben, sondern eher toxischer Natur, Medikamenteneinnahme. Es gibt seltene erbliche Varianten, Mollenkrach-Syndrom, wo Bilirubin erhöht sein kann, ohne dass die Leber krank ist. Also das ist ein klassisch hepatologisch Leberfeld und da ist die Überschneidung mit dem Blut eher gering.
Mhm. Vielen Dank für Ihre Frage. Ich würde gern eine Frage von einem Hörer noch stellen. Kann man als Kassenpatient einen Vitaminspiegel machen lassen? Ich vermute, der Hörer bezieht sich auf das, was Sie zu Vitamin B12 gesagt haben, wo es diese Veränderungen bei den roten Blutkörperchen geben kann, die sofort augenfällig sind.
Also ich hoffe, dass wir wirklich weg sind von dem 2-, 3- oder 4-Klassensystem. Ich glaube, die Frage wäre, kann ich ein bestimmtes Vitamin bestimmen lassen? Muss schon eine bestimmte Grundlage haben, ja. Also zu sagen, ich mache mal heute mein B12. ist vielleicht auch ein bisschen zu lapidar, aber grundsätzlich, wenn Veränderungen da sind, dieses Megaloblastere, die Veränderung der Erythrozyten, die das dann auch implizieren, auf jeden Fall, unabhängig von Kasse und Herkunft.
Man hört bei B12 auch immer Ernährungssituationen, die so etwas mal anraten lassen können.
Ja, da ist es teilweise tatsächlich auch, wenn das ein bisschen verpönt ist, natürlich chronischer Alkoholkonsum, der gerade die blutbildenden Vitamine, Folsäure auch dann bedingt durch eine Fehlernährung, dann unter kritische Werte fallen lässt.
Unser Schwerpunktthema in der heutigen Sprechstunde, mein Blutbild ist nicht in Ordnung, über Ursachen und weitere Maßnahmen. Und Professor Rainer Haas, Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Universitätsklinikums Düsseldorf, ist nach Sichtung ihrer Fragen wieder ins Studio zurückgekehrt, hat Fragen mitgebracht, unter anderem von einer Patientin, also die als Hörerin jetzt angerufen hat, hat seit einem Jahr Leukämie, muss Eisen einnehmen und auch viel Vitamin C, ist nicht besser geworden, hat sie formuliert. Was kann man noch tun?
Ja, die alleinige Reduzierung des Blutbildes auf Eisen oder Eisenmangel ist natürlich kurz gegriffen. Gerade wenn hier das Thema ist Wiedererholung nach einer Leukämieerkrankung, die ja in der Regel mit Chemotherapie behandelt wurde, finden sich oft sehr lange Regenerationszeiten, bis durch die Chemotherapie depletierten Stammzellen wieder ihre normale Zahl und Funktion haben. Das heißt, da finden wir über relativ lange Zeiträume, Monate, auch mal Jahre, Blutbildparameter, die nicht die komplette Norm erreichen, aber natürlich funktionstüchtig und eine Menge produzieren, die ein normales Leben. Also diese Art von vielleicht nachwirkender Depression des Blutbildes ist nicht ungewöhnlich und ist dann auch durch Baustoffe B12-Folsäure nicht zu kompensieren, weil der intrinsische Defekt in der nicht und noch nicht regenerierten Gesamtstammzellpopulation liegt.
Man bietet etwas an, aber das kann gar nicht verwertet werden, weil die kritische Menge noch nicht erreicht
Einfach
ist.
Dann auch ein tatsächliches Zahlenspiel.
Eine Hörerin aus Hamburg ist jetzt in der Leitung. Einen schönen guten Tag nach Hamburg.
Ja, guten Tag.
Ihre Frage.
Guten Tag.
Meine Frage ist die, es ist schon sehr lange her, da habe ich erfahren, dass meine Blutkörperchen kleiner sind. Ob sie zu klein sind, weiß ich nicht, aber sie sind eben kleiner. Und da ist die Frage, kann damit meine Müdigkeit, die ich oft habe, oder auch Schlafprobleme, ob das damit was zu tun haben kann, habe ich dann auch genug Eisen, wenn die Blutkörperchen kleiner sind, bedeutet das meines Erachtens auch, dass ich weniger Eisen haben müsste, oder ist das normal und nicht bedenkenswert?
Da komme ich gerne nochmal auf die eingangs gemachten Bemerkung, dass die Größe ein gewisser Spiegel sein kann über dann die Verfügbarkeit oder Nichtverfügbarkeit von Eisen.
Ja.
Es ist aber nicht allein glückselig machen, sondern sie können auch durchaus mikrozytäre, kleine Erythrozyten haben, wenn die in höherer Zahl da sind, kommen die dann auch auf eine Gesamtleistung Hämoglobin, die ein normales Leben, das heißt ohne Funktionsbeeinträchtigung, ohne körperliche Ermüdung einhergeht. Also über die Frage Eisen hinaus wären dann noch andere, auch andere Blutbildparameter, wie sind die Weißen, wie sind die Thrombozyten, wichtig, um da ein besseres Bild, eine bessere Ursachenforschung zu machen. Der Eisenspiegel wird ja bei Ihnen bestimmt worden sein, gehe ich mal von aus.
Ja, es ist alles in Ordnung, Hämoglobin und so. Es ist schon auch so sehr lange her, dass es gesagt worden ist, Sie sind kleiner.
Ja.
Weil ich dann oft müde bin und manchmal auch Schlafprobleme habe, denke ich, ob das damit was zu tun haben könnte, aber das ist nicht der Fall.
Nee, wenn am Ende des Tages der Hämoglobingehalt, also sprich der rote Blutfarbstoff, egal ob der in kleinen oder großen Blutkörperchen verpackt ist, in der Summe normal ist, dann dürfte das nicht mit einer Müdigkeit assoziiert sein.
Die kleinen, das leuchtet ein.
Ja. Okay.
Dankeschön.
Bitte schön. Ja, vielen Dank für Ihre Frage. Schöne Grüße nach Hamburg. Ich habe hier von einem Hörer eine E-Mail in der Hand, der berichtet, dass bei ihm vor 3 Jahren ein multiples Myelom diagnostiziert worden ist. Nach der Behandlung einschließlich autologer, also von ihm selbst stammender Stammzellen, also Stammzellentransplantation, habe ich eine schwere chronische Immunschwäche, bekomme alle 2 Wochen bei meinem Onkologen eine Immunglobulin-Infusion. Das wird auch dann, da wird das Blut auch mit einem Analyseautomaten untersucht. Und er hat jetzt, bekommt immer 20 Blutwerte angegeben bei dem Ausdruck. Dann sieht er da irgendwie kryptische Buchstabenkombinationen, einen Wert. Was er nicht sieht, ist, was diese Buchstaben bedeuten, ob der Wert zu niedrig, zu hoch, normal ist. Keine Erklärung, warum gibt es keine Handzettel, fragt er. Und er hat auch noch die Frage nach einem Wert, der bei ihm immer zu hoch ist, nämlich RDW-SD. Das soll angeblich, die schreibt er selbst, relative Unterschied der Größe der Erythrozyten untereinander sein, also roten Blutkörperchen. Und er hat im Internet gelesen, das ist mal so ein Beispiel der Selbstinformation, die man da bekommen kann, dass dies im Prinzip nichts Schlimmes ist. Jetzt will er aber vom Fachmann natürlich noch wissen, ob das stimmt.
Das ist sehr nett, finde ich. Also grundsätzlich zwei unterschiedliche Aspekte. Die Erkrankung, eine in der Regel eben Systemerkrankung des Knochenmarks, ist schon mal per se ohne allein folgende Behandlung mit hier zu berücksichtigen, ein Großangriff auf die Blutbildung, auf die normalen Stammzellen. Und wenn, wie es hier ja anklingt, eine erfolgreiche Behandlung hinter ihm liegt, dann wird er immer kompromittiert, wird er immer dieses Stigma eines von Chemotherapie Hochdosis therapierten und temporär zerstörten Knochenmarks haben. Die Blutbildung wird auch bei ihm nie wieder die Fülle und auch die Funktionalität zu reagieren haben, wie ein ganz normaler. Auch dieser Immundefekt ist, wenn Sie so wollen, Ausdruck einer zurückliegenden immunsuppressiven Behandlung, die noch über Jahre nachwirken kann. Hat jetzt mit Blutbildung per se nichts zu tun. Und kommen wir auf diese Krypten und auf diese verschiedenen Parameter. Ja, seine Blutbildung wird auch Zeichen dieses Megaloblastären, dieses etwas zu großen, dieses nicht ganz elegant funktionierenden Reifungsprozesses der Roten sein, wo eine Verschiebung ist zu eher größeren Formen Megaloblastären, die aber per se dann keinen Krankheitswert haben. Das ist einfach dann ein Spiegelbild einer bestimmten, eben kompromittierten und von den Folgen noch nicht gänzlich regenerierten Blutbildung.
Eine Frage, die nun vollständig vom Hämatologen, vom Experten eingeordnet wurde und trotzdem ja dann die erwünschte und erhoffte Beruhigung durch diese Einordnung mitbringt. Ja, ja. Ein Hörer aus Moscheid ist jetzt am Telefon. Schönen guten Tag, wenn ich die Reihenfolge richtig gesehen habe, ja.
Wenn Sie mich meinen.
Ja, doch, Sie sind auf Sendung, ja. Ihre Frage bitte.
Ja, ich hatte nur gefragt, wenn ich regelmäßig Blut spenden gehe in den erlaubten Abständen, ist es dann relativ sicher, dass ich also keine irgendwelchen blutzusammenhängenden Krankheiten habe und auch wenn ich Bluthochdruck habe, dass da unter Umständen was entdeckt werden könnte, was den Hochdruck auslösen kann? Das ist die Frage.
Ja, vielen Dank. Auf jeden Fall wird da subtil vor und nach jeder Spende natürlich das Blutbild bestimmt, allein um eine Qualitätssicherung zu haben, was man ihnen ja an Abnahme zugemutet hat, neben all den ganzen infektserologischen Untersuchungen. Ja. Und es besteht ein gewisser Zusammenhang natürlich zwischen Blut und Bluthochdruck, wenn das Blut zu dick, ich sage es mal so etwas vereinfacht, also wenn die Zahl der roten Blutkörperchen über bestimmte Parameter steigt, Polyglobulie, auch teilweise bei Rauchern, dann füllt sich einfach das Volumen in den Gefäßen und der Druck steigt. Also da gibt es Zusammenhänge zwischen Blut, Blutbildung und dem arteriellen Mitteldruck.
Danke für Ihre Frage und die Einordnung ist da auch vorgenommen. Jetzt gibt es eine weitere Hörerin, nämlich aus Dresden. Bei mir geht das immer so ein bisschen durcheinander auf dem Bildschirm. Das können wir heute in der digitalen Welt nicht anders drehen. Deshalb frage ich immer nochmal nach. Das ist jetzt eine Hörerin aus Dresden. Ist das richtig?
Ja.
Schönen guten Tag. Ihre Frage bitte.
Ich grüße auch in die Runde. Ich bin Frau Maria Müller und ich habe eine Frage. Ich habe in den letzten Jahren gehäuft immer stärker werdende blaue Flecke bekommen im ganzen Körper, insbesondere am Körper. Und gehäuft, manchmal mehr, manchmal weniger. Und die sahen auch sehr unterschiedlich aus. Einmal so, als wenn man sich gestoßen hätte. Ich habe mich aber nie gestoßen oder selten und konnte da keinen Zusammenhang feststellen. Und manchmal sahen sie auch sehr umschrieben aus, sehr bedrohlich, sehr dunkelrot. Und da habe ich nachgefragt und da wurde erstmal so kein Zusammenhang hergestellt und ich selber habe da einen Zusammenhang zu ASS vielleicht vermutet und habe dann auch das ASS ausgeschlichen und dann nehme ich jetzt gar nicht mehr Und jetzt habe ich so gut wie keine oder ganz wenige blaue Flecke mehr, aber ich habe sie immer noch. Mhm. Und das macht mich ein bisschen unruhig, weil ich denke, da könnte irgendwas sein mit dem Blut.
Ja, das ist eine völlig richtige Annahme. Und das ASS ist, wenn man so will, die häufigste Ursache für iatrogen vom Arzt induzierte Blutungsneigung. Natürlich mit der Intention, die Aggregation, das Zusammenklumpen von Thrombozyten als Prophylaxe für kardiovaskuläre Erkrankungen wie Herzinfarkt zu vermindern. Das ist eine gezielt herbeigeführte Verdünnung des Blutes. Wenn Sie, wie beschrieben, eher Blutungsneigung als Hämatome, als blaue Flecken, dann wird man natürlich auch die andere Seite, nicht nur die Blutplättchen, also die korpuskulären Bestandteile gucken, sondern natürlich auch die Gerinnungsfaktoren, die in der Leber gebildet werden und die im Zusammenspiel mit den Thrombozyten letztendlich für eine gelungene Blutstillung verantwortlich sind. Also man würde, so wie Sie es beschreiben, wenn es über das Maß des normalen Sichtstoßens und Hämatomentwicklung hinausgeht, auch eine Gerinnungsanalyse machen. Da gibt es Parameter wie Quick-PTT, relativ einfache Messmethoden aus dem Blut, um global zu sehen, ob innerhalb des Eiweißgerinnungssystems irgendwas fehlt oder defekt ist. Also vollkommen harmlos, vollkommen einfach. Und dann könnte man mit einer großen Sicherheit, ja, gefährlichere Störungen in diesem Gerinnungssystem weitgehend dann schon ausschließen.
Also die Empfehlung lautet dann eben genau darauf hin, sich untersuchen zu lassen oder abzustimmen mal mit dem Hausarzt.
Wir haben da ein relativ einfach abgestuftes Programm. Das Blutbild gibt uns etwas über die Zahl der Thrombozyten, noch nicht über die Funktion, aber wir nähern uns der Zahl. Und die einfachen Globaltests, da reden wir wirklich von vielleicht 1-2 Euro. Ich weiß es jetzt nicht, aber das sind absolute Routineverfahren, die ad hoc überall gemacht werden können.
Dann danke für Ihre Frage und die Einordnung oder der Gesprächshinweis für die Hausärztin. Den Hausarzt ist damit auch gegeben vom Fachmann. Da nochmal nachgefragt, wenn sich bei so einer Gelegenheit etwas finden würde, kann man da etwas beeinflussen, kann man da etwas machen, wenn ein Gerinnungsfaktor, wenn da in der Gerinnung etwas auffällig ist?
Ja, es gibt natürlich die ganz klassischen, eben auch im angeborenen Defekte der Hämophilie A. Das ist ein, wie gesagt, schon in früher Jugend auftretend. Da gibt es natürlich die entsprechenden rekombinanten Präparate, wo gezielt dieser Faktor ersetzt wird. Vielfach zeigen sich auch relativ blande Formen von Willebrand-Symptomen. Wir haben auch einen Hörer, der fragte nach Leiden-Protein. Das sind dann Defekte, die aber unter normalen Alltagsbedingungen bei den Traumata, wie wir sie erleben, für ihn nicht irgendwelche lebensbedrohliche Dimensionen haben. Sollte es dazu kommen, gibt es Plasma-Ersatzpräparate für unterschiedliche auch Einzelgerinnungsfaktoren, die dann aber nur in Fällen erhöhter, wie beispielsweise Operationen, zum Einsatz kommen.
Deshalb kann es ganz gut sein, das mal abzuklären, wenn so eine Auffälligkeit besteht. Ja. Ein anderer Hörer schreibt, 64 Jahre alt, solange ich denken kann, hat er eine relativ niedrige Leukozytenzahl, also weiße Blutkörperchen, von ca. 3200 bis 3500. Weitere Auffälligkeiten nicht. Er hat dann Borreliose, Langzeitantikörper, hat einen angeblich dann niedrigen Vitamin B12-Spiegel. Da kann er ja Vitamin B12 würde wahrscheinlich der Hausarzt empfehlen, dann zunehmen. Richtig. Aber müssten noch weitere Untersuchungen erfolgen? Das ist eine Frage.
Ja, das ist ein hochinteressantes Phänomen. Die Entwicklung der Leukozytenkonzentration über die letzten Dekaden, die eine ganz klar abnehmende Tendenz zeigt, weil einfach unsere Umwelt im Vergleich noch zu 20er, 30er Jahren immer steriler, immer weniger mikrobiell herausfordernd ist. Ja? Und die Leukozyten sind reaktive Elemente, die eben gerade dann, wenn eine bakterielle Invasion droht, wach werden. Das heißt, in den damaligen Lehrbüchern finden Sie noch Werte von 11.000 bis 12.000 als normal. Heute ist dieser Anpassungsprozess unserer Norm noch nicht in dem Maß fortgeschritten, sodass bei Werten 3.500 bis 4.000 wir das als mittlerweile untere Normgrenze betrachten, durchaus um nicht vielleicht irgendetwas zu übersehen, noch ein Differentialblutbild machen, um zu sehen, dass auch die Verteilung regelhaft ist.
Da gibt es nämlich noch eine weitere Frage von einem Hörer, der hat immer Leukozyten 10.000 bis 12.000 und fragt, ist das zu hoch?
Das ist die andere Kehrseite, die häufigste. Ich will dem nicht zu nahe treten, sind natürlich auch Raucher. Der chronische Nikotin, nennen wir es Genuss, Abusus, je nachdem, wie man es positioniert, führt zu einer chronisch immer latenten Bronchitis und Leukozytose, Raucherleukozytose.
Wir haben noch eine Hörerin aus Bayern. Wenn die Frage von Ihnen ganz kurz ist, können wir sie noch beantworten. Schönen guten Tag. Bitte eine kurze Frage, wenn es möglich ist.
Ja, grüß Gott, hier ist Breuer aus Mundraching. Ich habe eine Frage. Seit Jahren habe ich chronische Bronchitis mit sehr viel Schleimbildung und mein IDE-Wert ist immer erhöht. Der war über 300, jetzt bei der letzten Untersuchung haben wir einen Allergietest gemacht, 297. Ja. Und alle diese Allergie-Sachen, Birke und was weiß ich, ist alles eigentlich unterhalb.
Jetzt muss aber mit Blick auf die Uhrzeit bitte der Experte da antworten können. Also, es geht um die Einordnung dort, ne?
Genau. Was jetzt dieser IgE-Wert
bedeutet.
Genau.
Er ist tatsächlich ein allergieassoziierter Parameter des Immunsystems und steht mit sehr großer Wahrscheinlichkeit mit der Bronchitis im Zusammenhang. Dass man keine bestimmte Polle findet, keinen bestimmten allergischen Auslöser, heißt nicht, dass die allergische Natur darin nicht zum Ausdruck kommt. Also von daher harmlos einzuordnen. Natürlich, die Bronchitis gilt es mit den klassischen, mit der Trias dann auch als Antibiotika, gegebenenfalls Kortikoin, für sie dann auch lindernd zu betreuen. Aber der Wert ist als solcher nicht schlimm.
Und wenn die Erkrankung mit einer Allergie behaftet ist, dann lassen sich eben entsprechende Möglichkeiten vielleicht auch noch weiterfinden dann.
Absolut, ja.
Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe und Fragen. Dank vor allem an unseren Studieexperten, Professor Rainer Haas, ist Direktor der Klinik für Hämatologie, Onkologie und klinische Immunologie des Universitätsklinikums Düsseldorf. Soweit die heutige Sprechstunde mit Christian Flotter am Mikrofon. Die nächste Sprechstunde in einer Woche zu dem Thema Augenlesern. Und hier im Deutschlandfunkprogramm geht es nach den Nachrichten mit der Sendung Umwelt und Verbraucher weiter.